NDR Info. Das Forum.
And the civilized world faces unprecedented dangers.
Ab morgen kriegen Sie in die Fresse.
We are winning the war on terror.
My whole concept was to make America great again.
Direkt, drastisch, umgangssprachlich, brutal. Der politische Umgangston verändert sich und mit ihm die politische Praxis. Wer benutzt welche Sprache in der politischen Auseinandersetzung und warum? Die Frage ist alt, aber angesichts der Erfolge populistischer Politiker in den USA wie in Europa stellt sie sich neu. Was bedeuten Hate Speech und Fake News Kampagnen? Wohin führt die Diffamierung des politischen Gegners? Ist die veränderte Sprache womöglich Vorbote einer Entdemokratisierung? Was macht sie mit uns? Daniela Remus ist diesen Fragen nachgegangen.
Die Achse des Bösen, Volksverräter, ein US-Präsidentschaftskandidat, der zum Erschießen seiner Kontrahentin auffordert, ein deutscher Politiker, der das Holocaust-Mahnmal als Schande beschreibt, manche sehen in so einer Sprache den Beweis dafür, dass das gesellschaftliche und politische Klima seit Beginn des 21. Jahrhunderts in Europa und den USA deutlich rauer geworden ist. Bei den Politikern, aber auch beim Wahlvolk, das die Volksvertreter enthemmt niederbrüllt. Fakt ist, die Sprache in der Politik ändert sich, sagt Olaf Kramer, Professor für Rhetorik und Wissenskommunikation an der Universität Tübingen. Aber nicht so, dass sie insgesamt rüpelhafter wird, wie viele meinen.
Wenn wir Debatten anschauen, wie sie im Bundestag in den 50er oder 60er Jahren geführt wurden, muss man sagen, dann waren diese Debatten insgesamt sehr viel provokanter als die politische Debatte und die politische Rede es heute oft ist. Also Strauß, Wehner und so weiter haben sich da wirklich gefetzt und es standen unterschiedliche Positionen im Raum, die man gegeneinander ausgetragen hat, auch ja wirkliche Systemfragen in der damaligen Zeit noch. Und insofern haben wir eigentlich eine sehr zugespitzte und polemische Debattenkultur lange gehabt.
Ich bitte die Kollegen, die stehen, sich zu setzen.
Ihr Lachen wird auch Sie selbst nicht dauernd selbst befriedigen, obwohl Sie sonst Selbstbefriediger sind.
Ich wiederhole meine Bitte, dass die Kollegen, die stehen, sich setzen.
Dann kommt eine duckmäuserige, kleinkarierte, bornierte, engstirnige, muffige und miese Atmosphäre in die Behandlung solcher Angelegenheiten hinein.
Trotz Polemik und deftiger Sprache haben die politisch erbitterten Widersacher Herbert Wehner von der SPD und Franz Josef Strauß von der CSU den Boden des Grundgesetzes bei ihren Debatten nicht verlassen, so Olaf Kramer.
Eine Debatte in einem Parlament, bei der nun also Vertreter unterschiedlicher Parteien auftreten, funktioniert ja eigentlich so, dass diese Debatte nicht das Ziel hat, die jeweils anderen Parteien zu überzeugen, sondern die ist nach außen gerichtet an den Wähler. Und wenn eine Debatte funktionieren soll, dann macht es schon Sinn, dass jede Seite, die da auftritt, alles in den Ring wirft, das sie hat, um ihre Sache überzeugend darzustellen.
Die Vertreter der politischen Parteien stimmten damals darin überein, und zwar trotz aller Beschimpfungen, dass es in der Politik um Sachverhalte gehe, die mit Vernunft bewältigt und geregelt werden müssten. Rational müsse der politische Wettstreit im Kern sein. Darin sahen die Politiker die Aufgabe der politischen Auseinandersetzung, so der Rhetorikprofessor. Der demokratische Konsens galt als hohes Gut, das bindend war. Von links außen bis rechts außen. Das ist heute anders. Zwei gegensätzliche Bewegungen beobachtet Sprachforscher Olaf Kramer in der gegenwärtigen politischen Auseinandersetzung. Einerseits eine sehr abgewogene und kontrollierte, fast schon bürokratisch anmutende politische Rede. Beispiel Barack Obama, der fast nie frei spricht, sondern alles vorbereitet und abliest. Auch die Weise, wie Angela Merkel in der Öffentlichkeit auftritt, entspricht meistens diesem kontrollierten, sprachlich unaufgeregten Stil. Selbst wenn sie völlig haltlos beschimpft wird, wie zum Beispiel vom türkischen Präsidenten Erdogan.
Mit wenigen Ländern hat Deutschland so komplizierte, aber zugleich so vielfältige Verbindungen wie mit der Türkei. über die Millionen Menschen, die sich beiden Ländern verbunden fühlen, über unsere engen wirtschaftlichen Beziehungen, darüber hinaus als NATO-Partner und im gemeinsamen Kampf gegen den islamistischen Terror.
Manche sehen in dieser politischen Sprache, ausgewogen, durchdacht und diplomatisch, einen Verlust von Emotionalität, vor allem von Authentizität. Sie fühlen sich davon nicht angesprochen. An sie richtet sich die populistische Rede. Sie will ausdrücklich eine Gegenbewegung sein zu dieser kontrollierten und rationalen politischen Kommunikation. Beispiel dafür ist in den USA Donald Trump, in Deutschland Politiker der AfD.
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen. Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Die populistische Sprache orientiert sich nicht an rationalen Argumenten, sondern an Gefühlen und will damit ausdrücklich provozieren, so Rhetorikprofessor Olaf Kramer aus Tübingen.
Deshalb sehen wir eben den Populismus als eine Art Gegenbewegung auch zu dieser kontrollierten, politisch korrekten Kommunikation, die wir an anderen Fronten haben.
Von der vernünftig argumentierenden Politiksprache unterscheidet sich die populistische Sprache inhaltlich und auch formal. Formal geht es Populisten um Polemik, um das angebliche Andersmachen. Die Sprache soll den Anhängern signalisieren, wir nehmen euch ernst, ihr könnt alles sagen, auch was bisher als nicht demokratisch verpönt war. Abgrenzung ist dabei der Markenkern. Und deshalb auch eine andere Sprache, nicht ausgewogen oder differenziert, sondern einfach, zugespitzt, mit vielen Schlagworten und Wiederholungen. Denn, das haben die Populisten aus der Neurowissenschaft gelernt, Wiederholungen prägen sich ein. Sprache ist immer beides. Einerseits formt sie das Denken und Handeln der Menschen, die sie nutzen, und andererseits drückt sie deren Denken aus, erklärt Jörg Kilian, Professor für Sprachwissenschaft von der Universität Kiel.
Also Sprache ist die politische Sprache als Recht natürlich einmal natürlich eine Form des Handelns, zum anderen aber auch eine Formung des Denkens. Wenn bestimmte Verschiebungen in politischen Wortfeldern stattfinden, werden neue Denkräume eröffnet oder andere, die eigentlich verdunkelt waren, wieder neu beleuchtet.
Und genau deshalb werden sprachliche Äußerungen in politischen Zusammenhängen so sensibel aufgenommen. Jörg Kilian mit einem Beispiel.
Wir sehen beispielsweise, dass auch im Bundestagswahlkampf immer wieder, fast schon bis zur Ermüdung, das Thema Zuzug, Nachzug von Familienangehörigen kam, das Flüchtlingsthema kam. Wir haben sogar das Wort Flüchtlingskrise, das in den Sprachgebrauch eingedrungen ist. Und wir hatten dann immer wieder eben auch diese Metaphern, die schon relativ alt sind, nämlich diese Wassermetaphern, Flüchtlingsflut und Welle und so weiter, die natürlich auch eine bestimmte Denkrichtung eröffnen sollen.
Politische Sprache informiert über inhaltliche Absichten und lenkt gleichzeitig die Wahrnehmung auf bestimmte Inhalte. Das Sprechen von einer Flüchtlingsflut beispielsweise zeigt, wie der Sprecher den Zuzug von Flüchtlingen bewertet, nämlich negativ. Gleichzeitig vermittelt dieses Sprachbild den Eindruck einer Gefahr, die nicht zu bewältigen ist, wie eine Naturkatastrophe.
Das sind Ausführungen, die man immer im Kontext sehen muss, wo wir sehen müssen, das sind Tabubrüche, die eben dafür Sorge tragen sollen, dass sie mediale Aufmerksamkeit bekommen. Wenn wir das historisch sehen oder vergleichen wollen, gab es natürlich diese Versuche, mediale Aufmerksamkeit zu erlangen, auch früher schon, aber eben immer mit den Grenzen des Tabus. Also vor dem Tabu wurde Halt gemacht.
Bisher gab es in Deutschland Bereiche, die in der öffentlichen Auseinandersetzung nicht strittig waren. Dazu gehört das Vermeiden von Inhalten und Begriffen, die vom NS-Regime genutzt wurden, um ihre rassistische Verfolgungspolitik durchzusetzen. Beispiel: Volksverräter. Als solche bezeichneten die Nationalsozialisten alle, die nicht zum deutschen Volk gehören sollten. Wahlweise Menschen jüdischen Glaubens, Wissenschaftler, Widerstandskämpfer, aber auch politisch Andersdenkende wie Sozialdemokraten und Kommunisten. Die Populisten aber reaktivieren solche Vokabeln aus der NS-Zeit.
Justizhuren
heißt dann die deutsche Gerichtsbarkeit.
Umvolkung,
die Flüchtlingspolitik der Regierung.
Quotenneger
als Bezeichnung für Barack Obama.
Im politischen Sprachgebrauch verändert sich ganz sicherlich einiges. Das kann man auch ziemlich klar beschreiben, dass nämlich speziell rechtslastiges, teilweise historisch belastetes Vokabular wieder in den Diskurs eingespeist wird.
Hat Thomas Nier beobachtet, Professor für Sprachwissenschaft an der Universität Aachen mit dem Forschungsschwerpunkt Kommunikation in der Politik. Die Absicht, den politischen Sprachgebrauch nach rechts zu verschieben, lässt sich in Deutschland vor allem an den Äußerungen der AfD-Politiker exemplarisch zeigen. Begriffe oder Denkfiguren, die zur Sprache des NS-Unrechtsregimes gehörten, werden bewusst und absichtlich benutzt, zum Beispiel von Björn Höcke.
Ich will, dass Magdeburg und das Deutschland nicht nur eine tausendjährige Vergangenheit haben. Ich will, dass sie noch eine tausendjährige Zukunft haben.
Die AfD versucht, den politischen Diskurs zu verändern, versucht, neue Begrifflichkeiten und Konzepte einzuführen. Und das gelingt ihr ganz gut. Also sie treibt die politische Kommunikation in eine bestimmte Richtung. Man kann das an Kleinigkeiten beobachten. Also die Rede vom Volk zum Beispiel spielte in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganz geringe Rolle. Sie finden kaum Reden, wo in sehr emphatischer Weise vom deutschen Volk gesprochen wird. Zum ersten Mal tauchte das dann so etwas auf zu Zeiten der Wende in diesem Wir sind das Volk. Aber ansonsten ist Volk kein politisches Konzept gewesen, das nur eine besondere Rolle in der bundesdeutschen Politik spielen würde. Das hat sich radikal geändert.
Analysiert der Sprachforscher Olaf Kramer. Begriffe, die in der Zeit des Nationalsozialismus im allgemeinen Sprachgebrauch waren, erleben jetzt durch die AfD ein Comeback. Dazu gehört die Vokabel vom Volk genauso wie vom Volksverräter oder von der Lügenpresse. Und das ist kein Zufall, sondern Ausdruck des politischen Konzepts. Darüber hinaus gab es bis vor wenigen Jahren eine breite gesellschaftliche Übereinstimmung darüber, wie politische Auseinandersetzungen stattzufinden hätten, welche Merkmale sie auszeichnen sollten. Und dabei galt der Dialog als unstrittiges Merkmal der Demokratie. Sich auszutauschen und zu diskutieren, um das Zusammenleben für alle zu verbessern.
Das Grundprinzip eines demokratischen Systems besteht aus dem Zusammenspiel von Dialog und Öffentlichkeit.
Aber die idealtypische Kommunikation in der Politik, von der Jörg Kilian hier spricht, hat sich verändert und wird sich in Zukunft wohl noch weiter verändern. Und zwar durch die digitalen Medien. Im privaten, aber eben auch im öffentlichen Bereich. Jeder kann mit jedem über alles reden, das ist das Versprechen. Dank Twitter, Facebook, Blogs und Co. stehen alle Informationen allen immer und überall zur Verfügung. Dadurch verschiebt sich die Kommunikation, sie suggeriert Gleichheit und Nähe. Zwischen Stars und Fans, zwischen Journalisten und Lesern, aber auch zwischen Politikern und Wählern. Populisten behaupten, das sei ein Fortschritt in Sachen Demokratie. Denn erst dadurch würden die Menschen direkt an der politischen Auseinandersetzung beteiligt. Und die Populisten können, ob als Partei oder einzelne Politiker, ihre Meinung ungehindert im Internet ausbreiten, um Anhänger und politischen Einfluss zu gewinnen. Das klingt dann mitunter so wie die folgenden Kommentare von Fans auf einer Facebook-Seite der AfD.
Bei vermummten Scharfschießen vollkommen okay. Alternative: Flammenwerfer. Geladene Waffen gegen illegale Migranten. Anstatt Wasserwerfer hätten sie Maschinengewehre einsetzen sollen. Die sind doch nicht ganz sauber. Mistschweine.
Ich glaube schon, dass das Internet und auch die neuen sozialen Medien im Besonderen, dass die solchen Bewegungen natürlich Auftrieb geben, insofern, als die nicht die Chance hätten, so in der Öffentlichkeit sich zu positionieren.
Denn ein entscheidendes Merkmal der Demokratie ist neben der Meinungsfreiheit der Minderheitenschutz, betont Thomas Nier.
Und der wird bei den Kommentaren, den Morddrohungen, Verunglimpfungen und Hasspostings in der Regel ausdrücklich und absichtlich nicht beachtet. Und noch etwas anderes sieht der Sprachforscher Jörg Kilian an dieser Art der Kommunikation kritisch.
Denn wir haben auf der anderen Seite empirisch belegte und empirisch belastbare Befunde dafür, dass es um die politische Bildung in vielen Bereichen nicht allzu gut bestellt ist. Das heißt, wenn ich mitsprechen will, gehört es auch zu meiner Pflicht, mich natürlich vorab kundig zu machen.
Aber genau darum geht es den Populisten und ihren Anhängern nicht. Die Sprache spiegelt insofern das jeweilige Verständnis von Demokratie wider. Wer einfache Lösungen für komplexe Probleme fordert, zum Beispiel eine Mauer um Europa, um die Menschen dazu zu bewegen, in ihren Herkunftsländern zu bleiben, wer sich nicht an internationale Verabredungen halten will oder wer die Menschenrechte negiert, indem er andere abwertet, ausgrenzt, verhöhnt und verachtet, klärt nicht auf, sondern entlarvt vor allem sich und seine politischen Absichten. Das beobachtet auch der Sprachwissenschaftler Wolfgang Klein. Aber er sieht darin inhaltlich keinen neuen Trend.
Also ich glaube schon, dass es also erhebliche Veränderungen in der Situation gibt, die auch mit der Kommunikation im weiteren Sinn zusammenhängen, aber eigentlich nicht so sehr mit der Sprache, sondern mit der Möglichkeit, dass sich sehr, sehr viele Leute sehr viel mehr informieren können, also unabhängig von den großen Medien, und auch umgekehrt artikulieren können. Es ist ja schockierend, was man beispielsweise liest, also in Blogs oder in Kommentaren, in den sozialen Medien. Ich finde das eigentlich schon irgendwie schockierend. Aber das ist nicht anders geworden. Früher haben die Leute genauso geredet, glaube ich, wenn nicht schlimmer. Sie konnten es noch nicht öffentlich machen.
Jetzt aber tun sie das und versuchen damit, die politische Sprache zu verändern. Das sieht der Sprachwissenschaftler Thomas Nier durchaus kritisch.
Ich sehe das Problem in der Tat, wenn sich dieser Sprachgebrauch, wenn der sozusagen gesellschaftsfähig würde, wenn sich der einbürgern würde, wenn die Mehrheit nicht mehr aufmerken würde, wenn ein bestimmtes Vokabular verwendet würde, dann sehe ich langfristig in der Tat Gefahren für unser demokratisches Gemeinwesen. Im Moment scheint es mir aber so zu sein, dass sowohl die Medien oder ganz allgemein gesagt die Öffentlichkeit doch noch sensibel genug ist, dass so etwas auffällt.
Zum Beispiel diese Äußerung von Alexander Gauland.
Das sagt eine Deutsch-Türkin. Ladet sie mal ins Eichsfeld ein und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie wieder her und wir werden sie dann auch Gott sei Dank in Anatolien entsorgen können.
Die Demokraten müssten aufpassen, diese Sprachspiele zu durchschauen und nicht auf sie hereinzufallen, sagt der Sprachwissenschaftler Thomas Nier. Wer das Vokabular der Populisten aufgreife, und sei es in einer Gegenrede, unterstütze sie. Und damit würden sich nicht nur die Sprachbilder, sondern eben auch die Normen unserer Politik verschieben.
In der Senderei Das Forum hörten Sie Sprache und Politik, eine Sendung von Daniela Remus, Redaktion Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.